Also ich hatte nur einen Gedanke und zwar, also mein so Gebet war auch gerade, also das, also seit ein paar Monaten so beschäftige ich mich irgendwie mehr mit Heilung und ich bin immer überzeugter und überzeugter so von den ganzen, also ich, also von dieser ganzen Lehre so. Und ich kann, aber was halt irgendwie noch fehlt, ist, also dass ich das irgendwie so erlebe oder dass ich halt so wirklich überzeugt bin, dass Gott das jetzt auch durch mich irgendwie, also das war immer nur ansatzweise. Das ist, glaube ich, bei vielen. Naja, und jetzt hatte ich jetzt nur diesen Satz noch im Kopf, also diese zwei Sätze, also mit dem, dass das Einzige, was ich halt tun kann, ist, mich zu beeinflussen mit Gott halt, also weil mit was ich mich beeinflusse, das wird mich halt prägen und in die Richtung werde ich gehen. Und der zweite Satz ist, dass die Zeichen folgen werden. Also das, weil Heilung ist ja immer was, wo Gott was bestätigen will, wenn die Lehre irgendwie stimmt und dass die Zeichen dann folgen. Und das hat mich auch gerade entspannt.
Halleluja. Ich habe gesagt, dass ich immer klatschen würde, aber jetzt habe ich beide Hände voll, also müsst ihr das machen.
Also ich habe beten lassen, weil in den letzten Monaten, da kommen bei mir immer mehr so psychosomatische oder so andere Krankheiten irgendwie so zum Vorschein. Und da ist eigentlich klar, dass das so mit meiner Vergangenheit zu tun hat, mit Sünden, zum Beispiel Unvergebenheit, Bitterkeit, Hartherzigkeit. Und das habe ich eben auch im Gebet alles so vor Jesus gebracht und dann noch mal extra Buße für getan. Und der Storch hat auch gebetet, dass dann Jesus diese ganze Last von mir nimmt, die ich halt durch diese sündhaften Haltungen halt immer noch dann getragen habe, obwohl ich ja Kind Gottes bin. Und ich fühle jetzt, dass da echt so eine Last weg ist und dass ich viel mehr so da reinkomme, dass ich das spüre und weiß, wer ich eigentlich in Jesus bin. Weil da liegt nämlich die Freiheit und die Erlösung drin, dass wir es wirklich erfassen und wirklich innerlich wissen und sind. Das ist ja die Erlösung. Und ich habe gemerkt, dass ich da jetzt noch wieder echt einen großen Schritt so mehr reingekommen bin. Halleluja.
Wachs weiter rein. Irgendjemand auch für körperliche Krankheiten gebetet, was natürlich illegal wäre, weil wir erst für was anderes gebetet haben, aber hat irgendjemand das trotzdem gemacht? Und gibt es irgendwelche körperlichen Heilungen dann eigentlich, bevor wir offiziell dafür gebetet haben? Dann ist es gut. Ich bin hier beruhigt, das wäre ja schrecklich, wenn das vorgezogen worden wäre. Ja, ich mache meinen letzten Punkt, aus dem gerade zwei Punkte werden und danach beten wir dann für die körperlichen Sachen. Und da müsst ihr dann auch wirklich alle mitbeten. Also wir haben dann ja jetzt auch dann für viele gebetet, dass ihr mehr Kraft habt und dann wäre das ja Kraftverschwendung, wenn ihr dann nicht mitbeten würdet. Ich bin ein bisschen neben mir. Es passiert manchmal, wenn ich bete, dann werde ich komisch. Der es ist leider alles auf der Kassette drauf. Der sechste, und damit ist das vorbei. Das Thema ist Glaube. Und Glaube ist ja definitiv auch ein Faktor. Es gibt so ungefähr, ich hab's vergessen, wie viele längere Heilungsgeschichten gibt es nochmal in von Jesu Dienst, die da berichtet sind? Waren es 20? 19? 19. Gibt ungefähr 19 Heilungsgeschichten, die im Jesu-Dienst aufgetaucht sind, wo wir eben viele Informationen über die Menschen haben, die geheilt worden sind. Also so wer die waren, was für Krankheiten die hatten und was Jesus gemacht hat. Und bei 10 dieser Heilungsgeschichten ist Glaube automatisch, ausdrücklich erwähnt oder man kann aus dem Zusammenhang schließen, dass die Leute, für die gebetet wurden, Glauben hatten. Also schon tatsächlich eine kleine Mehrheit dieser Geschichten haben etwas mit Glauben zu tun und so ist Glaube also ein wichtiges Ding, wenn es um körperliche, seelische oder sonst eine Heilung geht. Und es gibt in Markus 6 eine schöne Geschichte, die möchte ich euch vorlesen, die zeigt, wie wichtig eigentlich Glaube ist. Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und dort konnte er keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus zog durch die benachbarten Orte und lehrte. Markus 6, Verse 1 bis 6. Also Jesus ist bei sich zu Hause in der Synagoge und all die Leute, die da sind, die kennen ihn schon von Kindesbeinen an und können deshalb eigentlich nicht so wirklich annehmen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, sind aber total erstaunt irgendwie darüber, was er sagt, weil es totale Weisheit ist und dann tut er auch noch ein paar kleinere Zeichen und Wunder und sie sind völlig erstaunt darüber, dass Jesus so eine Kraft hat und Kranken die Hände auflegt und die werden gesund. Die gleiche Geschichte aus himmlischer Perspektive hat so ein bisschen anders ausgesehen, denn da war es, er konnte nur ein paar kleine Wunder tun, indem er einigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte, aber er konnte keine großen Sachen tun, wegen ihres Unglaubens. Und das ist also die Situation, wie das selbst bei Jesus, wenn er in so einem Gottesdienst gepredigt hat, konnte es sein, wie das ein kollektiver Glaube die ganze Sache einfacher gemacht hat oder ein kollektiver Unglaube auch dazu geführt hat, dass seine Kraft, Wunder zu tun, nicht in dem Umfange wirken konnte, wie das bei anderen Veranstaltungen der Fall gewesen ist, wo Leute mehr Glauben hatten. Und ich kann mir das echt extrem gut vorstellen, weil als Prediger kennst du das. Du stehst manchmal wie vor einer Gemeinde, wo alle mit verschränkten Armen vor dir stehen und ganz sicher kein Wort von dem annehmen möchten, was du sagst. Und in jedem Gesicht steht schon irgendwie, dass sie dich nicht mögen. Und da kannst du machen, was du willst. Du wirst keine gute Atmosphäre hinkriegen und es passiert irgendwie von Gott her überhaupt nichts und es ist alles total ätzend. Du kannst irgendwie deine besten Witze reißen, keiner lacht, du kannst irgendwie deine besten Vergleiche bringen und alle gucken verständnislos und es geht gar nichts. Und im übernatürlichen Bereich ist es offenbar irgendwie genau das Gleiche. Es ist ein absoluter Unterschied, ob du eine Gemeinschaft von Leuten hast, die in der Erwartung kommen, dass Gott Zeichen und Wunder tun wird und die schon richtig hibbelig sind und die Predigt kaum noch irgendwie abwarten können, bevor endlich irgendwie der Teil kommt, wo man Hände auflegt und die Lobpreisband wieder spielt und die tollen Sachen passieren werden. Und dann kannst du aber auch irgendwie Gemeinden haben, die überhaupt nicht damit rechnen und wo es schwer ist, überhaupt mal jemanden zu kriegen, der für sich beten lässt und die ganz skeptisch gucken dabei. Und dann ist klar irgendwie eigentlich, dass da weniger passieren wird, weil einfach weniger Glaube da ist und weniger Zuversicht und weniger Hunger danach da ist, Gottes Wirken zu erleben. Also ist Glaube definitiv ein Faktor, wenn es darum geht, das Übernatürliche zu erleben, weil Glaube eine Kraft hat, Gottes Power freizusetzen oder Unglaube eben umgekehrt auch die Kraft hat, Gottes Kraft auszuschalten und dafür zu sorgen, dass es nicht so fließen kann und nicht mehr diese Kraft kommen kann, die eigentlich passieren kann. Und Jesus hat dann etwas sehr Einfaches gemacht. Er ist nämlich durch die umliegenden Ortschaften gegangen und hat gepredigt. Und das hatten wir ja auch schon heute, Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Hören des Wortes Christi. Also Jesus hat das gemacht, was ihren Glauben als einziges aufbauen konnte. Er ist rumgereist und hat ihnen das Wort des Christus gebracht und hat sie wahrscheinlich auch über Heilung und diese ganzen anderen Sachen gelehrt und hat vielleicht seine Predigt da gehalten, Lukas 4 mit dem Heiligen Geist und hat über das Reich Gottes gepredigt. Und je mehr er gepredigt hat, umso mehr Glaube wird geweckt worden sein. Und ich weiß nicht, ob eine Geschichte da ist, wie er dann nochmal in diese Gegend gekommen ist, aber ich bin sicher, wenn er nochmal gekommen wäre, dann wären die Resultate wahrscheinlich ganz anders gewesen, weil dann irgendwie auch diese Unruhe des Glaubens da gewesen wäre und dieses absolute Wollen, dass Zeichen und Wunder passieren, vermutlich wäre es dann auch tatsächlich so gelaufen. Und so möchte ich euch das irgendwie zum Abschluss des heutigen Tages echt gerne ans Herz legen. Es gibt eine Sache, an der man wirklich arbeiten kann. Und das ist der Glaube. Du kannst daran arbeiten, dass es dir leichter fällt, die Dinge Gottes zu erleben, indem du Gottes Wort in dich aufnimmst, indem du Bibel studierst, darüber meditierst, nicht einfach nur irgendwie darüber wegliest, sondern dass es wirklich dich tief mit Bibeltexten auseinandersetzt, wie darüber betest, mit Jesus darüber redest, damit irgendwie das, was du im Wort Gottes liest, in dir lebendig wird. Und je mehr Gott auf diese Weise zu dir redet, umso einfacher wird es für dich sein, an Übernatürliches zu glauben und in übernatürliche Dinge reinzukommen. Das Traurige ist heute in Deutschland, ist es ja so, dass so eine Nazareth-Situation eigentlich für die meisten Gemeinden schon eine absolute Verbesserung wäre. Wenn wir schon mal da wären, dass so ein paar kleine Wunder passieren und so ein paar Heilungen passieren, dann wäre das schon mehr, als wir jetzt haben. Aber was Jesus eigentlich da über seine Nazareth-Heimatstadt gesagt hat, war ja schon ganz schön negative Sache oder jedenfalls das, was im Wort Gottes darüber steht. Da ist es ja nicht gerade ein leuchtendes Vorbild, sondern eigentlich ist es total traurig. Jesus konnte nicht irgendwie so handeln, wie er gerne gehandelt hätte, weil das Glaubensniveau so niedrig gewesen ist. Und das ist so die Hausaufgabe, die ich mir auch selber stelle und die ich gerne an euch weitergeben möchte. Forscht im Wort Gottes. Wachst im Glauben, werdet stärker in diesen Dingen. Orientiert euch nicht so sehr an dem, was ihr erfahren habt und noch weniger an dem, was ihr nicht erfahren oder erlebt habt, sondern baut euren Glauben auf mit Gottes Wort und lernt das Fundament des Wortes Gottes zu haben und nicht das Fundament eurer eigenen Erfahrung. Und es ist so ein ganz blödes Ding eigentlich, dass wir als Menschen so gepolt sind, dass wir uns das Schlechte extrem gut merken können, aber das Gute merken wir uns komischerweise ganz schön schwer. Und das stellt uns im Heilungsbereich immer wieder eine Falle, weil wir uns leichter an Enttäuschungen erinnern können und leichter etwas aufbauen in uns, was dagegen spricht, dass Gott heute immer noch heilt und es durch uns auch tut, als es uns fällt, positive Sachen anzuhäufen und damit stärkeren Glauben zu kriegen, für diese Dinge zu beten. Wenn du in so einer Veranstaltung bist, wo für 100 Leute gebetet wird und nur einer wird geheilt, dann gehen die meisten irgendwie raus und sagen, ach, nichts passiert, Gott hat nichts gemacht. Dabei hat er etwas gemacht, er hat den einen geheilt. Und wenn du drauf gucken würdest, was passiert ist und dann nach Hause gehen würdest und sagen würdest, ja, voll die Gegenwart Gottes da, da ist tatsächlich einer geheilt worden, ist doch total spitze, dann würde das eher irgendwie etwas Positives mit dir machen, als wenn du dich auf das Negative konzentrierst. Und es gibt ja diese eine Stelle, wo Jesus am See Bethesda ist, auch wieder eine total geile Sache eigentlich, er ist am Sabbat da und der See Bethesda, das ist so eine Säulenhalle, mehrere Säulenhallen sogar und es ist so eine Art uraltes Krankenhaus, nur ohne Ärzte und alles liegt halt voller Kranker und in der Mitte ist dieser See und einmal im Jahr wird der See durch einen Engel auf irgendeine Weise bewegt und der Erste, der dann drin ist, der wird geheilt. Und da ist dieser Lahme, den Jesus sieht und den er anspricht, der ist seit über 30 Jahren da und er erzählt Jesus eigentlich eine total grauenhafte Geschichte. Jesus fragt ihn nämlich, mein Freund, was ist los mit dir und wie lange liegst du da? Und er sagt, ja, ich bin lahm, ich bin schon seit 35, 37 oder so irgendwas Jahren da und es ist immer das Gleiche, immer wenn der Engel kommt und das Wasser bewegt, dann mache ich mich auf, aber ich bin natürlich ganz schön langsam und dann ist immer irgendjemand mit Kopfschmerzen oder Schnupfen oder sowas vor mir da und springt rein und der wird geheilt und ich kriege nichts ab. Also grausam, echt fürchterliche Situation. Und dann heilt Jesus ihn einfach so. Aber er hat komischerweise offenbar an diesem Tag nur diesen einen einzige Person geheilt, obwohl die ganze Säulenhalle voller Kranker lag. Frage ich mich immer, was war mit den anderen Kranken los? Warum sind die nicht auch mal aufgesprungen und haben gesagt, okay, Jesus, mach das für mich auch. Vielleicht hat es daran gelegen, dass Sabbat war und dass Jesus und der geheilte Kranke danach einiges an Stress gekriegt haben mit der religiösen Obrigkeit, die halt sehr darauf gepocht hat, dass keine Kranken geheilt werden durften an diesem Tag. Vielleicht haben sie sich einfach nicht getraut. Aber Jesus hat jedenfalls an diesem Tag nur das eine Wunder da vollbracht. Und das hat es ins Johannesevangelium geschafft. Und Johannes war nicht irgendwie so drauf, dass er gesagt hat, scheiß Tag, 1000 Kranke nicht geheilt, sondern er hat eine ganze lange Geschichte irgendwie darüber geschrieben, wie Jesus gekommen ist und gerade diesem einen Menschen begegnet ist. Und das ist eine Einstellung, die wir eigentlich kriegen müssen, wenn wir das Übernatürliche ersehnen, uns an das zu erinnern, was Gott schon gemacht hat. Es nicht vergessen. Ich habe irgendwann mal den totalen Blues gekriegt in dieser ganzen Heilungssache und bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich noch nie eine Heilung erlebt hätte. Und das ist voll komisch, das war auch totaler Bullshit. Ich habe jede Menge Heilungen vorher erlebt, aber in dem Moment habe ich so im Loch drin gehangen, dass ich dachte, Mann, Gott hat noch nie was durch mich gemacht. Es ist noch nie was passiert. Und je mehr ich mich reingeschraubt habe, umso mehr war das auch so, dass ich mich tatsächlich an nichts erinnern konnte. Das war irgendwie, als ob mein Blick vernagelt wäre. Ich konnte mich an nichts erinnern, was Gott schon mal irgendwie durch mich gemacht hat. Und als ich dann wieder rausgekommen bin, habe ich gesagt, okay, das wird mir nicht nochmal passieren. In dem Psalm steht irgendwie, dass die Seele sich beruhigen soll und der Psalmist irgendwie sagt hier, Seele, erinnere dich an das Gute, wie das er dir schon getan hat. Und das habe ich mir dann auch gedacht, es soll mir nicht mehr passieren, dass mir irgendetwas durch die Lappen geht. Und so habe ich angefangen, Tagebuch zu führen, habe alles aufgeschrieben, was ich an übernatürlichen Dingen erlebt habe. Mittlerweile nicht mehr alles, ein paar Sachen sind mir doch durch die Lappen gegangen, aber so die allermeisten Sachen, die ich gerade im Heilungsbereich erlebt habe, habe ich mir aufgeschrieben und lese die eigentlich regelmäßig auch immer wieder durch. Gehe immer wieder irgendwie zu meinen alten Büchern oder irgendwelchen Computerdateien, die ich darüber gemacht habe und lese mir immer wieder durch, wie was Jesus gemacht hat, wie was ich erlebt habe in meinem Dienst oder was Freunde von mir erlebt haben, weil ich möchte, dass ich permanent aufgebaut bin mit dem, was Jesus schon getan hat und das Glauben dafür weckt, dass er das Gleiche wieder tun wird. Und das Blödeste eigentlich, was dir passieren kann, ist, wenn du in eine Heilungssituation reingehst, und dir fallen nur Sachen ein, wo es nicht geklappt hat. Ich meine, wie viel Glauben wirst du dann in der Situation haben? Also wahrscheinlich legst du die Hand auf und in dem Moment weißt du schon, es wird nicht funktionieren. Und es ist viel, viel besser, wenn du in so eine Situation reingehst und du weißt, ach ja, da hat es geklappt und da hat es geklappt. Und hier habe ich doch schon mal von einer Heilung in dem gleichen Bereich gehört. Und es wird auf einmal Glauben in dir wecken und du freust dich darauf, dass du in diese Situation gesteckt worden bist, weil du jetzt eine Möglichkeit hast, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Und ich wollte euch das mitgeben, ist eigentlich gar nicht Teil irgendwie von dem Seminar heute, also darum geht es eigentlich in einem ganz anderen Seminar, aber trotzdem möchte ich euch das schon mal mitgeben, also dass ihr lernt, eure Erfahrungen immer wieder lebendig werden zu lassen, dass ihr euch immer wieder irgendwie an das erinnert, was Jesus schon gemacht hat und dass ihr es auch lernt, wegzugucken von dem, was nicht passiert ist. Jeder von uns hat Enttäuschungen und jeder von uns muss mit Enttäuschungen leben, hundertprozentig. Es geht nicht anders, es wird nie anders sein. Aber du musst es lernen, dich nicht von der Enttäuschung beherrschen zu lassen, sondern auf das zu gucken, was Jesus schon gemacht hat und die Sicherheit aufbauen, dass er es immer wieder machen kann und gerade durch dich. Und noch ein letztes, ich habe mir hier ein griechisches Wort aufgeschrieben, das heißt auf Deutsch Bekenntnis. Im Griechischen heißt das Homologeo. Und ich möchte euch noch eben eine Bibelstelle vorlesen aus dem Römerbrief, Römer 10, Vers 10. Die zeigt, wie man dahin kommen kann, dass man in diesen Dingen immer gewisser wird. Da kann sie nicht kaputt gehen. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist eigentlich ein Vers, der über Bekehrung handelt und der sagt, wie man Christ wird. Nämlich, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Heiland ist und mit deinem Munde das auch bekennst, dann wird das passieren, dass du gerettet wirst. Und ich meine, dass alles im Reich Gottes eigentlich auf diese Weise passiert. Es muss irgendwie einen Knackpunkt im Herzen geben, wo du anfängst zu glauben. Und dann muss aber auch wie ein Bekenntnis folgen. Also du musst auch deinem Glauben Ausdruck verleihen. Und ich glaube nicht irgendwie, dass es so ist, dass man ganz oft nur etwas wiederholen muss und dann wird das auch passieren. Das steht nämlich auch gar nicht in dem Vers, sondern es muss zum Glück auch wieder Glaube dazu kommen. Und ich habe ja, manche von uns haben Angst davor, irgendwie etwas Negatives zu sagen, weil sie glauben, dass das dann möglicherweise gleich über sie kommen wird. Aber das wird vermutlich so lange nicht passieren, solange kein Glauben in dir drin ist dafür. Solange du keinen Glauben hast, dass was Negatives passiert, ist es relativ egal, wie was du an Negativen sagst. Und genauso ist es auch im Positiven, solange du irgendwie keinen positiven Glauben hast, ist es relativ egal, was du sagst. Aber beides kann einander auch beeinflussen. Das, was in deinem Herzen ist, das wird sich wahrscheinlich Ausdruck verleihen. Und du hast eine Möglichkeit, über das, was du sprichst, auch dein Herz wieder zu verändern. Wenn du Sachen oft wiederholst, dann kann es sein, dass es Einfluss hat auf das, was du in deinem Herzen glaubst. Und so ist es ungeheuer wichtig eigentlich, dass wir das Richtige sagen und aussprechen und dass wir nicht so viele negative und schlechte Dinge über uns aussprechen, sondern dass das, was wir sagen, im Einklang mit dem ist, was Gottes Wort sagt. Und das Wort für bekennen, also was wir jetzt als bekennen sagen würden oder manche sagen proklamieren auch dazu, ist im Griechischen das Wort homologeo und das heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, dasselbe sagen. Und es kommt also darauf an, dass wir dasselbe sagen, was Gott über uns sagt. Und es kann dir echt Probleme bereiten, wenn du dich zu sehr identifizierst mit deiner Schwäche oder mit deiner Krankheit oder irgendwie mit deinem Unvermögen oder mit deinem Gefühl, irgendwie nicht angenommen zu sein vor Gott. Wenn du das jedem sagst, wenn du es dir selber auch immer wieder sagst, so nein, ich kann ja sowieso nichts, ich kriege das niemals hin, Gott wird niemals irgendwie etwas durch mich machen, ist ja völlig unmöglich, ich war ja als Kind schon scheiße irgendwie und da wird niemals irgendwie passieren, dass Gott durch mich etwas machen kann, dann wird das nicht gerade irgendwie dazu führen, dass du offen in solche Situationen reingehst, wo du Gott erleben könntest. Und es ist wichtig mir, dass wir das sagen, wie was Jesus über uns sagt. Das ist auch ganz oft so, dass wir sogar gegen unsere Gefühle reden müssen. Wenn deine Gefühle dir sagen, Jesus liebt mich nicht, dann benutz wenigstens deinen Mund, um wieder dazu das Gegenteil zu sagen. Und sag doch, es steht im Wort Gottes. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, da bin ich drin. Also Jesus liebt mich, definitiv, egal was ich empfinde, Jesus liebt mich. Und es ist leicht möglich, dich im Bereich deiner Gefühle zu schlagen, wenn du nicht eine Routine da drin kriegst, gegen das zu handeln, was in dir ist. Jeder wird in Situationen kommen, wo du dich völlig so fühlst, als ob es unmöglich wäre, das zu tun, was Gott von dir verlangt. Und dann ist es dran zu sagen, mir ist egal, wie ich mich fühle, sondern ich weiß, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Alles Bibelstellen. Und zu sagen, doch, ich kann das. Nicht aus mir selber heraus, aber Gott, der bei mir ist, der kann es und ich werde es einfach machen. Also es ist wichtig, irgendwie, dass du das Gleiche sagst, wie was Gott über dich sagt, denn es wird dazu führen, irgendwie, dass dein Denken sich ändert und mit deinem Denken wird auch dein Glaube sich ändern und es wird einen positiven Einfluss auf dich haben. Und ich möchte das jetzt nicht so verstanden wissen, wie das jetzt so bei manchen New Age Sachen auch so ist. Die haben das ja in den 60ern auch entdeckt. Da scheint endlich mal einer von den Leuten Bibel gelesen zu haben und dann festgestellt zu haben, dass das schon längst im Wort Gottes ist. Und die machen das ja auch oft so, ne, dass man sich dann vor den Spiegel stellt und dann sagt, ich bin schön, ich bin stark, ich bin reich und alles Mögliche. Und das führt meines Erachtens eher zu nichts. Aber wenn es die Wahrheiten aus Gottes Wort sind, die wir immer wieder hören, dann ist es ja wieder so, dass wir das Wort des Christus hören und es wird Glauben in uns wecken. Und deswegen ist es gut, positive Sachen über dir auszusprechen und gerade auch mal Bibelverse irgendwie auf diese Weise zu beten und es zu bekennen, ganz egal, wie du dich da gerade bei fühlst. Ich gebe euch noch eins von Smith Wigglesworth, dem alten geistlichen Haudegen. Der wurde nämlich mal gefragt, wie geht es eigentlich Smith Wigglesworth heute? Und er antwortete, ich frage Smith Wigglesworth nie, wie es ihm geht. Ich sage es ihm. Ey, und das ist richtig gut. Ja, wenn du eigentlich irgendwie das Gefühl hast, dass es dir schlecht geht, dann sag dir einfach mal, ach, das ist gar nicht so. Gott ist größer als das. Gott ist stärker als das. Und ich gehe trotzdem. Okay, Amen. Ich bin durch mit dem, was ich hier lehren wollte für heute. Und ich glaube, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, dass wir alle aufs Klo gehen, rauchen und Kaffee trinken könnt. Und dann würde ich gerne noch irgendwie mit euch zusammen für die Kranken beten. damit da auch noch was passiert.